Klinik Secrets. Willkommen bei Klinik Secrets, dem Podcast der ekligsten, krassesten und lustigsten Geschichten aus dem Klinikalltag. Also passt auf. Eine Sache ist uns aber extrem wichtig. Wir respektieren die Privatsphäre jedes Einzelnen. Deshalb verzichten wir darauf, Namen und Einrichtungen zu nennen. Und jetzt viel Spaß mit Klinik Secrets. Hallo Jacqueline!
Hallo Annika!
Wie geht es dir? Wie waren deine Ferien?
Ah, die waren mega cool. Schönes Wetter, cooles Essen, genügend Wein. Nee, es war wirklich mega, mega cool. Wir waren ja in Frankreich, in der Bretagne und in der Normandie. Kann ich nur jedem empfehlen. Total cool, chillig und extrem viele schöne Dinge, die wir gesehen haben.
Mit dem Camper war die unterwegs, oder?
Wir waren mit dem Camper unterwegs, ja.
Mega cool.
Richtig Luxus, Glamping. Wir waren Glamping. Genau. Nein, es war überhaupt nicht luxuriös. Aber war wunderschön, wirklich.
Schön. Seid ihr rumgereist,
ja? Ja. Du hattest nicht so eine schöne Zeit, nicht? Dir ging es ja nicht so gut.
Ich war krank, aber jetzt
geht's dir wieder besser.
Geht's mir wieder gut.
Hey, schön, freue ich mich.
Ich bin bereit für einen Podcast.
Perfekt. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Wir haben ja heute das Thema Tod, Unfall, Geister.
Genau.
Ich würde sagen, du fängst mit deiner Geschichte heute an und ich bin schon wahnsinnig gespannt, was du zu erzählen hast. Let's go!
Genau! Also bei mir geht es ja nicht so viel um das Thema Tod, weil in der Radiologie sind sie meistens noch sehr lebendig, die Menschen. Ja, Gott sei Dank. Aber es geht um dieses Thema Unfälle bei mir. Also gerade MRT-Unfälle, also Magnetresonanztomographie oder auch Kernspintomographie, so mein Lieblingsthema eigentlich. Und da passieren sehr, sehr häufig Unfälle, weil du das Magnetfeld ja nicht abschalten kannst. Was, glaube ich, viele nicht wissen, es ist halt einfach dauerhaft aktiv. Und dadurch können sehr, sehr schreckliche Sachen passieren.
Also dauerhaft aktiv bedeutet was? Dass der Magnet immer an ist. Und wenn ich denn da mit einem Infusionsständer, mit einem Rollstuhl oder mit irgendeinem Wagen reinkomme.
Mit irgendwas Metallischem.
Saugt das an.
Genau. Also es wird einfach saugt an, jetzt vielleicht nicht ganz, aber es ist einfach ein sehr, sehr starker Magnet. Und möchtest du wissen, warum das ist? Wollen wir einen kleinen MR-Physik-Kurs
einbauen? Unbedingt für alle da draußen. Ich meine, ganz ehrlich, man weiß es ja nicht, wenn du nicht in dem Bereich arbeitest, warum deine Ohrringe auf einmal nach oben gehen. Ich finde schon, erklär doch mal, wie sowas, aber in einer einfachen Sprache funktioniert.
Also, genau, also MR-Physik ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema, aber ich erkläre es jetzt mal ganz kurz, warum das so funktioniert. Also ein MR ist immer ein supraleitender Magnet, das heißt, er ist sehr, sehr leitfähig und genau, es ist so, der Magnet wird sehr, sehr runtergekühlt auf ungefähr minus 269 Grad und dadurch erhält er halt diese supraleitende Fähigkeit. Und dadurch gibt es keinen elektrischen Widerstand mehr. Und das wollen wir. Ja? Deswegen wird der Magnet runtergekühlt, meistens mit Helium. Und das Helium hält dann halt diesen Magneten. Ne? Jetzt könnten wir direkt Werbung machen.
Ich habe doch jetzt mal ganz kurz eine Frage. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Radiologie hat viele MR, CTs, Röntgen und so weiter. Aber wenn du jetzt an eine Firma denkst, welche Firma würdest du sagen, hat den besten MR? Oder wo würdest du dich am liebsten reinlegen?
Ich würde mich am liebsten in Philips MR reinlegen tatsächlich, weil die halt auch so coole, ja, so Monitore haben, wo man sich in verschiedene Welten reinversetzen kann als Patient und so. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es für Patienten mega angenehm ist, wenn sie zum Beispiel, was weiß ich, unter Wasser.
Habe ich auch schon gehabt. Ich lag auch schon in eine MR, wo ich dann so eine Brille aufbekommen habe, wo ich dann auch, ich glaube, das war ein Wal, der da rumgeschwommen ist. Und eigentlich habe ich immer Schiss, in so eine Röhre reinzugehen. Und fand es dann wahnsinnig cool, weil ich auf einmal gar keine Angst mehr hatte.
Eben.
Also du sagst Philips, ich bin auch der Meinung.
Ja, also okay. Aber ich muss auch sagen, die anderen Hersteller holen auch da auf. Also inzwischen bieten viele noch andere Sachen an, um den Patienten einfach abzulenken, auch von den lauten Geräuschen und so weiter. Ne? Aber genau, durch dieses Helium wird der Magnet runtergekühlt und es ist einfach ein ständiges Magnetfeld. Das ist auch extrem wichtig, weil es sehr energieeffizient ist. Also wenn der Magnet dann superleitend ist, verbraucht er wenig Energie, weil du keinen Widerstand hast.
Mhm. Also Helium, ist es das, was man auch einatmen kann und ich dann so eine Mickey-Maus-Stimme
genau,
kriege?
Genau,
genau. Ah, das wäre cool. Ne? Wenn du den Mund dran hältst, kannst ja, du die ganze Zeit...
Ja, es ist eiskalt. Ich weiß nicht, ob du das einatmen möchtest.
Okay.
Ich glaube nicht.
Okay.
Ne? Das, okay. Genau, und dadurch, dass es also einfach so ein dauerhaftes Magnetfeld ist, ist es super stabil und zuverlässiger. Weil immer, wenn es aus- und angeschaltet werden würde, würden die Bilder nicht so gut werden und nicht mehr so homogen, also nicht mehr so gut.
Also relativ verteilen. Viel Physik.
Sehr, sehr physikalisch. Du kannst das auch jahrzehntelang studieren und weißt nie alles. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex. Genau. Das ist mal so der Grund, warum so ein MR dauerhaft magnetisch ist und warum es zu vielen Unfällen kommt. Dazu habe ich einen Unfall aus dem Klinikalltag. Gott sei Dank ist mir das selber nie passiert. Ich stand aber daneben und habe es gesehen. So, das war ein Patient von einer Intensivstation. Ist immer ein Riesenakt, die Patienten ins MR zu kriegen.
Kann ich mir vorstellen.
Wirklich, das ist beatmet. Es muss alles MR-tauglich sein. Also es darf nichts magnetisch sein, was da reinkommt. Dann sind sie ja beatmet. Und die ganzen Infusomaten sind noch in so einer extra Hülle quasi, damit sie
so abgeschirmt.
Abgeschirmt sind. Mhm. Aber ja, der Patient lag drin, Untersuchung war geschafft, Patient Gott sei Dank sediert. Und dann kam die Pflege, die leider wirklich nicht gut, also sehr oft haben sie keine MR-Safety-Kurse
belegt. Das stimmt, das habe ich auch nicht gehabt.
Ja, wirklich. Also es ist, ja. Ich glaube, da müssen viele Krankenhäuser noch dran arbeiten, dass wirklich jegliches Personal einmal so einen MR-Safety-Kurs macht, um zu wissen, was darf da rein und was nicht. Aber ja, die Pflege war sehr übermütig, um diesen Patienten aus dem MR rauszukriegen und ist mit dem Bett reingefahren quasi. Und das Bett ist natürlich dann inklusive der ganzen Infusomaten in den MR reingeknallt.
Durch den Magnet?
Durch den Magnet wurde es angezogen.
Aber geht das denn schnell? Weil ich habe das ja nie gesehen. Geht das schnell,
ja.
Wenn du... Das geht
ja, es geht
innerhalb von
super schnell.
Super, okay.
So, also es... Du kannst es nicht festhalten.
Okay.
Das sowieso nicht.
Ja.
Und Gott sei Dank ist das Bett nicht noch hochgeflogen. Die Infusomaten schon, die sind auch wirklich angehoben worden und in die Mitte vom MR gezogen. Und der Patient lag ja noch drin. Also er wurde gerade rausgefahren, aber er war
Scheiße. In
der Röhre. Gott sei Dank ist dieser Infusomat, der Patient hat riesiges Glück gehabt, über den Patienten quasi rüber und hat ihn nicht berührt. Gott
aber
sei Dank.
Wie kriegt man den denn wieder ab?
Genau, also erstes Mal, bevor man... sich darum kümmert, haben wir uns um den Patienten gekümmert, natürlich. Um den Patienten zu bergen. Es gibt auch gewisse Tragen, die natürlich da rein dürfen. Da wurde der Patient erstmal geborgen und dann muss tatsächlich das Magnetfeld runtergefahren werden. Dafür musst du aber Techniker holen.
Da kannst du nicht einfach so auf den Knopf drücken.
Nee, also es gibt natürlich einen Notfallknopf. Damit wird auf einmal das ganze Helium abgelassen. Das ist so ein Traum von jeder MTA, glaube ich, einfach mal auf diesen Knopf zu drücken, aber es ist super teuer für das Krankenhaus natürlich, also wenn das ganze Helium abgelassen wird und der Ausfall von den Magneten ist natürlich, also auch vom MR, ist ein Riesenverlust auch fürs...
Es dauert auch wieder, bis du den wieder hochfahren kannst,
eben,
oder?
Es dauert dann ewig, deswegen mussten wir auf den Techniker warten, der musste das System vorsichtig runterfahren. Und zwar nur so weit, bis man dann alles lösen konnte und dann konnte es wieder hochgefahren werden. Und nach, ich glaube, 2 oder 3 Tage war der MR nicht betriebsfähig.
Boah, das sind Kosten.
Das sind richtig Kosten und vor allem auch die Patienten. Also klar, MR-Termine in Deutschland ist natürlich noch viel, viel schlimmer als in der Schweiz, aber sind rar. Und wenn dann noch ein ganzes Gerät ausfällt, ist das wirklich ein ganz großes Problem. Ich habe dazu auch mal ein paar Fälle so zusammengesucht, die so passiert sind. Ein paar habe ich auch selber mal miterlebt, beziehungsweise habe dann davon gehört im Spital. In den USA sind sie leider auch noch sehr unvorsichtig teilweise und da kommt es jährlich zu 2 bis 3 Toten tatsächlich durch solche Unfälle, weil zum Beispiel eine Sauerstoffflasche im Bett nicht gesehen wird. Der Patient wird reingefahren und dann schießt die Sauerstoffflasche in den MR und
ja, wenn du das Pech hast, dann hast du
trifft sich am Kopf und es sind solche Geschwindigkeiten, dann bist du tot.
Ja. Ja.
Oder es kann auch leicht zu Verbrennung kommen, wenn man zum Beispiel irgendeine Elektrode oder so vergisst oder sonstiges, wird das natürlich erhitzt und dann kann es auch zu Verbrennung kommen. Das gibt es auch relativ oft. Also da muss man
aber kontrolliert ihr das denn nicht als Radiologiefachperson?
Doch, Immer. Ja,
also es ist eher euer Problem, wenn ihr es nicht richtig prüft, dass es...
Zum Beispiel, oder eine Elektrode von einer Intensivstation, die, was weiß ich, verrutscht ist und im Nacken klebt oder so, die man natürlich dann nicht...
Das geht nochmal schnell, nicht?
Geht schnell, ne? So eine Elektrode.
Vor allen Dingen, wenn ihr unter Zeitdruck seid und dann sagt, kommt, er muss schnell, 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 ihr geht ihn rein, schafft das nicht alles.
Klar.
Ja, gut. Aber also, das ist natürlich Amerika, das ist natürlich nicht den Status, den wir hier haben.
Nee, oder? Natürlich. Sonst müssen sich natürlich alle Patienten komplett entkleiden, ziehen Krankenhaussachen an und dann ist eigentlich kein Metall mehr vorhanden.
Aber natürlich, ihr kontrolliert das nicht. Was ist denn mit den BH-Bügeln eigentlich?
Ja, auch. Also es gibt auch Artefakte. Kommt drauf an, was du untersuchst. Es kann
Artefakte,
auch warm werden.
Was sind denn Artefakte?
Ah, das sind so Bildstörungen. Also,
sieht das Bild dann nicht gut.
Genau, es ist dann verschwommen.
Screen.
Oder
ja.
Ja. Genau, man kann einfach nicht mehr richtig diagnostizieren. Aber es kann auch warm werden. Also es ist gefährlich. Auch gerade, wenn Patienten sagen, sie haben alles abgelegt.
Richtig, das meine ich nämlich gerade.
Genau, und es aber dann nicht getan haben und noch irgendwo irgendwelche wilden Piercings versteckt haben oder sonstiges.
Das Piercing wird dann heiß?
Es kann heiß werden, genau. Ja. Aber es gibt ja immer so eine Notfallklingel, dass wenn irgendwas ist und die Patienten merken, dass was heiß wird, dass man klingeln kann. Es gibt aber inzwischen auch schon so Metalldetektoren, die man quasi an die MR-Tür einbringt und wenn man durchläuft und Metall hat, dann wie am Flughafen.
Richtig, ja.
Dass es dann piepst, aber es ist noch nicht so...
Ich wollte gerade sagen, das habe ich jetzt komischerweise noch nie gesehen.
Nee,
also bei sehr wenigen Spitälern, Krankenhäusern hat es das. Aber ich glaube, da geht es auch wieder um die Kohle. Will man das investieren? Weil man geht ja davon aus, dass jeder weiß, wie das funktioniert.
Klar.
Ja. Das heißt, die Leute, also ich als Patient... muss mich richtig nackig ausziehen, muss meinen gesamten Schmuck, meine Uhr ablegen. Geht denn meine Uhr dann auch kaputt, wenn ich... Genau, das ist...
Also, genau, also die Uhr geht kaputt. Ich habe es tatsächlich, ich habe eine Zeit lang mal immer meine Apple Watch im MR getragen. Ging auch lange gut. Aber irgendwann hat sich der Magnet umgepolt und ich konnte sie nicht mehr aufladen tatsächlich. Mist. Aber auch so diese Automatikuhren und so, die gehen kaputt.
Ja,
die
gehen
kaputt. Also die unbedingt abnehmen. Aber es gibt noch viele andere Sachen, zum Beispiel Gehörimplantate, so Cochlea-Implantate und so.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, ja.
Gab es auch einen Fall in den USA mal wieder, ne? Überraschung. Und es wurde extrem stark erhitzt in dem Fall. Und das hat zu ganz schweren Verbrennungen und zu dauerhaften Hörschaden geführt bei einem Patienten.
Oh, das stelle ich mir echt...
Und gerade wenn
vor allem, der geht doch nie wieder ins MR, der Arme.
Nee, und gerade wenn es ältere Patienten sind, die irgendwie denken, wird halt heiß, aber vielleicht muss das so oder so. Ne, das ist bei sowas.
Also es sollte nie heiß werden.
Ja.
Also klingelt lieber schneller und gut, das passiert hier eher weniger.
Ja, und es gibt ja auch einen ganz großen Fragebogen, den man ausfüllen muss. Aber klar, gerade Sprachbarrieren oder sonstiges. Ne?
Was denn mit Brustimplantaten? Platzen die denn?
Quatsch. Das ist absolut kein Problem.
Und Hüftimplantate? Das ist kein Metall.
Doch, es kommt drauf an, je nach...
Also kein...
Je nach Zeit, wann es implantiert wurde.
Also okay, das stimmt.
Genau, also ganz alte Implantate, da kann es sein. Das schaut man danach. Es gibt bei jedem Implantat, gibt es so natürlich verschiedenste Zertifikate und Seriennummern und allem Pipapo vom Hersteller. Und da kann man nachschauen, ob es MR-tauglich ist oder nicht. Also das muss man vorher immer prüfen.
Also wenn nicht MR-tauglich, was
dann,
ist dann?
Dann nicht MR.
Okay,
so, dann.
Weil sonst ist mein Knie oben in der Röhre drin.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder was auch... ab und zu passiert, da habe ich noch einen Fall in Australien gefunden, da hatte ein Mann einen metallischen Splitter im Auge, wusste das aber nicht. Der war mal hier beim Sägen und da ist ihm scheinbar irgendein Splitter ins Auge geflogen, aber er hat es nicht gewusst, ist ins MR und hat tatsächlich, dieser Splitter hat schwere Augenschäden verursacht und der war danach auf einem Auge blind. Also das heißt,
der Splitter wurde rausgezogen?
Nee, der hat sich bewegt, also ganz raus wurde er nicht gezogen.
Ich dachte, stell es mir gerade so vor, weißt du, Magnet kommt, Splitter raus,
das Auge klebt, nein, um Gottes Willen.
Okay.
Nein, aber auch wenn sich dieser Splitter dann im Auge bewegt, das ist natürlich,
Aber weißt du, wie Schmerz?
Ja, natürlich. Oder auch in Deutschland gab es einen Fall mit einer implantierten Insulinpumpe und war ein Diabetiker und die Insulinpumpe war nicht MR-tauglich und das Magnetfeld führte zu einer Fehlfunktion und dann kam es zu einer Überdosis Insulin. Und der Patient erlitt einen hypoglykämischen Schock im MR, konnte aber dann trotzdem noch gerettet werden. Also deswegen ist es wirklich super wichtig, darauf zu achten, dass man,
Okay, aber das finde ich krass. Also ist bei dir aber nie jemand verstorben?
Nee, Gott sei Dank nicht.
Ja,
also
ich
das,
auch.
ich glaube allgemein so in unseren westlicheren Ländern.
Ich glaube, Qualität sehr hoch. Ne?
Ich glaube, die Qualität ist hoch. Man achtet, also gerade Vorschriften sind Vorschriften und man achtet extrem auf diesen Fragebogen. Ich weiß nicht, wie es in zum Beispiel Asiaten, also so asiatische Länder oder so in China, habe ich mal gehört, ist der Durchfluss von Patienten so hoch.
Ja, das habe ich auch
gehört. Alle 15
Minuten Patienten ist gut, aber wenn das alles standardisiert ist,
dann
du gute Standards hast, die Vorbereitung schon sehr gut optimiert wurde, kann ich mir gut vorstellen, dass auch da das wirklich funktioniert. Und die sind ja auch gerade, die haben ja auch sehr viel Standards eigentlich in dem Bereich.
Das stimmt.
Ja, ich denke mir jetzt eher so Afrika.
Obwohl, da gibt es relativ wenig MRs.
Genau.
Ne? Das, aber gerade USA, es gibt auch viele Fälle, wo zum Beispiel Waffen ins, weil klar, die Amis haben ja immer Waffen dabei, wo so Waffen ins MR zurückgeboten oder so. Ne? Das ist, würde hier.
Geht der Schuss los.
Da geht der Schuss los und das.
MTA.
Ne?
Erschossen. So stelle ich es mir vor. Ja. Also blutig und so. Das ist aber nie bei euch passiert. Das, hat, das ist nicht vorgekommen.
Das ist nicht vorgekommen, okay. Gott sei Dank nicht. Nee. Und sonst klar. Deswegen, es geht ja eigentlich ums Thema Tod, aber bei uns, gut, man hat mal reanimiert im CT nach dem Schockraum oder so. Aber das war jetzt nicht so eine spannende Geschichte. Ich dachte, ich mache lieber so eine Learning-Stunde raus.
Ich fand das jetzt wirklich gut und ich glaube, viele haben jetzt wahrscheinlich noch mehr Schiss, in MR zu gehen. Danke, Annika.
Nein, das ist ja nicht schlimm. Man muss einfach, bitte legt einfach alles ab, was metallisch ist.
Genau.
Ne?
Und wenn du Zähne hast, die da...
Nimm sie raus. Ist auch metallisch.
Weißt du, wie denn aussieht? Stell mal vor, jemand will das dann nicht tun, weil er hübsch aussehen will. Und
ja gut, aber...
Macht das einfach.
Macht's einfach. Nimm's einfach raus, dann passiert nichts. Ja. Dann
kein Kommentar.
Super.
Let's do it.
Ja. Ne?
Perfekt.
So.
Cool. Vielen, vielen Dank. Fand ich super interessant. Hab wieder wahnsinnig viel gelernt.
Schön. Und ich freue mich jetzt sehr auf deine gruselige Geschichte.
Meine Geschichte heißt Der Mann mit der roten Krawatte.
Ich bin gespannt.
Du weißt ja, ich war Krankenschwester in einem Altersheim. Da habe ich natürlich wahnsinnig viele unvergessliche Erfahrungen gemacht. Und ich habe den Job wirklich geliebt. Das meine ich wirklich ernst. Ich habe den wirklich geliebt. Manchmal war er natürlich hart, manchmal extrem traurig, wenn jemand verstorben ist, den ich wirklich wahnsinnig gern hatte. Aber insgesamt bin ich wirklich immer extrem gerne zur Arbeit gegangen. Vor allem, weil mir so bewusst wurde, dass ich die Tage der Bewohner auch wirklich sehr, sehr schön gestalten kann.
Klar.
Genau. Und vielleicht auch ihnen in ihren letzten Momenten nochmal was ganz Besonderes geben kann.
Genau.
Für mich war es immer wichtig, dass die Menschen ihre letzten Tage so lebten, wie sie es immer getan hatten. Ohne sich zu sehr an diese starren Regeln im Altersheim zu halten. Und
auch dieses Klinische, so ein bisschen Sterile, oder?
Das habe ich gehasst.
Das finde ich auch schlimm im Altersheim dann.
Genau. Und eines Nachmittags, das Wetter war schön, dann beschloss ich mal ganz spontan, so ein kleines Gartenfest zu organisieren. Ich bin dann zu Denner gegangen, habe Getränke geholt und Snacks und lud dann die Bewohner ein. Eine alte Dame, die immer heimlich in ihrem Zimmer geraucht hat, das war ja absolut verboten.
Ach.
Klar, darf man nicht, weil
gut,
kann
klar, muss rausgehen,
nicht.
Ja.
Habe ich dann eine Schachtel Kippen gekauft, habe die dann draußen liegen gesetzt und sie paffte dann eine nach der anderen und wippte dann zur Musik. Die Bewohner lachten, sangen, erzählten Geschichten aus ihrer Jugend. Und ich kann mich noch so daran erinnern, dass es so einen Nachmittag wirklich voller Freude, Erinnerungen gab. Manche Bewohner waren noch ein bisschen betrunken. Aber wie gesagt, lebten wir diesen Nachmittag und egal, was die Vorschriften sagten, wir haben alles das getan, was wir eigentlich nicht durften.
Schön.
Es war denn so, über mehrere Jahre war das dann eben diese Party und alle haben sie anarchistische Altersheimparty genannt.
Aber.
Ich werde das nie vergessen und wie gesagt, ich fand das mega cool, dass man das auch den älteren Leuten mitgeben
kann. Ja, schön.
Aber kommen wir eigentlich zu meiner eigentlichen Geschichte. Annika, glaubst du an Geister?
Eigentlich gar nicht. Also wirklich gar nicht. Aber jetzt, wo ich ein Kind habe, waren auch so ein paar Sachen irgendwie gruselig. Also so, dass er nachts aufgewacht ist und mit dem Kleiderschrank geredet hat, so als er 2 war oder so. Ja, deswegen habe ich gedacht, boah, weiß nicht, entweder ist er verrückt oder, ne, da ist halt irgendwas. Und als wir umgezogen sind, ist das auch nie wieder passiert. Also irgendwie... Ja, aber eigentlich glaube ich nicht dran. Also ich glaube, die Menschen sind verrückt.
Nee, aber du hast gar nicht so Unrecht, dass man diese Geschichten mal miterlebt. Also fast 20% der Deutschen glauben an Geister.
Krass.
Und 3 von den 4 Deutschen werden im Laufe ihres Lebens sogar Zeuge eines paranormalen Phänomens.
Aber glaubst du nicht, das liegt daran, sie glauben daran und reimen sich da was zusammen? Weißt du? Also, dass man denkt, ah ja, nee, kann nur ein Geist gewesen sein.
Ich glaube auch, dass es das sein könnte. Ja. Weil wir uns vieles erklären müssen.
Genau.
Und das ist dann unsere Erklärung.
Ja.
Genau. Häufig erscheinen eben den Betroffenen auch die verstorbenen Angehörigen.
Klar, aber ich glaube, klar, wenn du sie extrem vermisst, du willst sie sehen, genau. Ich glaube dann, ne?
Ich denke auch. Aber Frage an euch da draußen, habt ihr schon mal etwas Paranormales erlebt? Erzählt uns eure Geschichten, schreibt uns auf Insta unter klinik-secrets-podcast und folgt uns gleich.
Ja. Danke.
Ich muss das jetzt einfach irgendwas sagen. Danke. Aber meine Geschichte, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, hat mich wirklich tief bewegt und meine Sicht auf die Welt komplett verändert. Es ist ja nicht so, wie gesagt, dass ich jetzt an Geister glaube. Dafür fehlen mir einfach wirklich Fakten oder Beweise. Aber trotzdem war das wie eine kleine Bekehrung damals. Es war ein Abend wie jeder andere. Ich hatte Spätdienst im Altersheim. Einer unserer Bewohner, ich nenne ihn Herr Meier, war verstorben. Er war aber schon weit über 80 und ist relativ zügig auch eingeschlafen. Es ist nicht irgendwie so ein Todeskampf, wie ich auch schon erlebt habe. War wirklich eine relativ unscheinbare Geschichte.
Aber was macht man dann überhaupt? Also, weil ich komme ja nicht aus der Pflege, deswegen, wenn jemand stirbt, fährt man den direkt ab Leichenkeller oder?
Nein, nein. Also natürlich, wenn jemand stirbt, machst du zuerst mal Vitalzeichenkontrolle. Annika, was ist das?
Blutdruck, Puls, Temperatur.
Genau, obwohl man natürlich auch sagen muss, also ich habe schon sehr viele Menschen gesehen, die verstorben sind oder tot waren. Und du siehst das dann einfach. Du siehst das. Du kriegst den Blick darauf und
weiß es halt.
Du weißt das einfach nicht. Klar machst du aber natürlich ganz klare Vitalzeichenkontrolle. Dann kommt der Arzt, stellt den Tod fest und ich habe dann, wie gesagt, meine Arbeit gemacht. Ich zog ihn um, machte ihn für die Abholung parat und wenn ich jemanden parat gemacht habe, war es meistens so, dass du erstmal die Augen verschlossen hast und wenn nötig, hast du einen feuchten Tupfer draufgelegt. Du setzt die Zahnprothese ein und bindest dann mit einer Mullbinde den Kiefer eben nach oben.
Warum?
Ich sag's gleich, so, genau.
Okay.
Aber es ist wirklich eben auch noch wichtig, nicht? Einige haben dann später auch ein zusammengerolltes Handtuch genommen und manche machen auch eine sogenannte Ligatur. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass du mittels Faden, Nadel und Faden deine Lippenbändchen eben am Kiefer, okay, am bestimmten Punkt verbindest. Finde ich aber schlecht. Habe ich nie gemacht. Dann stell dir mal vor, du bist noch gar nicht tot, wachst auf und dein Mund ist zugenäht.
Ja, klar.
Das ist ein Horror, finde
ja,
ich.
Klar.
Das ist ein totaler Horror, nicht? Nachdem dann er abgeholt war, machte ich dann meine Unterlagen parat, schrieb meinen Patientenbericht, schloss sein Zimmer ab. Ich habe das immer gemacht.
Abgeschlossen?
Ja.
Richtig, so Schlüssel umgedreht?
Ja,
okay.
Ja, ja. Weil ich einfach ein absoluter Schisshase war. Das ist natürlich das eine. Du willst jetzt nicht irgendwie, dass die Tür wieder aufgeht.
Klar. Aber stell mal vor, Lippen zugenäht, Zimmer verschlossen und du bist doch nicht tot. Und denkst du, kannst nicht mehr sagen, lass mich hier raus.
Deswegen. Ja, okay, das ist Pech.
Ja, das ist Pech dann.
Aber ich habe es ja nie zugenäht.
Ah ja, stimmt. Ja.
Deswegen.
Schreien könnten sie noch.
Sie hätten noch klopfen können.
Ja, gut.
Und klingeln?
Ja, gut. Ja, ja, gut. Ja.
Was ich auch immer gemacht habe, war, wenn jemand auf der Station lag und es war Nachtdienst, dann hast du ja nicht diese ganze Prozedere gemacht.
Klar.
Weil du hast ja viel mehr zu tun gehabt, weil ja nur andere Patienten da waren. Was ich dann immer speziell gemacht habe, ich habe wirklich so Tesafilmstreifen auf die Tür geklebt, abgeschlossen Tesafilmstreifen auf die Tür geklebt, weil ich dann immer dachte, wenn der Tesafilmstreifen ab ist, da war irgendwas nicht in Ordnung.
Aber das ist ein bisschen paranoid halt.
Ja, total.
Total.
Ist auch nie passiert.
Nicht? Ah, ja.
Aber wenn wir jetzt mal so einen Schritt wie noch zurückgehen, was passiert denn, wenn man tot ist? Wir denken ja oft an den Tod des... Also an dem Moment des Todes, als der Zeitpunkt, dass das Herz aufgehört hat zu schlagen.
Mhm.
Das ist Punkt 1. Wir wissen aber heute bereits, dass der Tod nicht sofort eintritt. Man geht heute davon aus, dass unser Gehirn noch etwa 10 Minuten nach dem Tod arbeitet. Das finde ich schon krass.
Krass. Das ist echt krass.
Ja.
Dass du so unterbewusst dann noch alles irgendwie, obwohl, ja, krass.
man sagt eben, dass das Gehirn sich in gewisser Weise auf diesen Tod jetzt vorbereitet.
Mhm.
Das kann man ja messen, indem man Gehirnströme
ja,
misst.
Deswegen auch manchmal also, diese Nahtoderfahrungen, die manche Menschen
auch.
Berichten.
Ja, ich glaube auch. Und wie gesagt, das ist jetzt eigentlich schon relativ nachgewiesen, dass dein Gehirn 10 Minuten länger lebt als dein Körper. Nicht. Innerhalb weniger Minuten nach dem Herzstillstand wird der Körper durch einen Prozess, den nennt man den Pallor Mortis, blass.
Mhm.
Klar, Blut fließt raus aus den kleinen Gefäßen, fließt eigentlich dahin, wo du gerade liegst. Also es ist wie so Druckstellen in deinem Körper. Wirst natürlich blass. Und wenn ich Mortis höre, Mord, muss ich immer an... Ja, oh, das spielt gar keine Rolle. Ich wollte es gerade einen Film nennen, aber das ist jetzt egal. gleichzeitig beginnt der Körper aber auch von seiner normalen Temperatur, klar 37 Grad, haben wir Durchschnitt, abzukühlen, bis er die Umgebungstemperatur erstmal erreicht hat. Das nennt man dann Algor Mortis.
Mhm.
Und dann geht es eigentlich immer tiefer. Man sagt so 0,8 Grad pro Stunde. Oh. Deshalb redet man dann auch so von der Todeskälte, nicht?
Mhm.
Genau. Aber kennst du den Film Twilight?
Ja, kenne ich. Ja, ach, stimmt.
Mord. Ja. Weißt du, als Bella da schwanger wird.
Ah, stimmt.
Aber ja so,
also welchen Film denkst du denn?
Ja, also jetzt wirklich, als ich das gelesen habe, dachte ich sofort daran. Ja, und etwa ab der 3. Stunde nach dem Tod führen chemische Veränderungen in den Körperzellen zu einer Versteifung der Muskeln. Und das nennt man dann natürlich klar Totenstarre. Und bei der Totenstarre sind eben zuerst die Augenlider, der Kiefer und der Hals betroffen. Und deshalb ist für uns als Krankenpflege, Fachpersonen, Krankenschwestern, Nurses, wie man es auch nennt, wahnsinnig wichtig, dass wir hier ASAP eigentlich schon den Toten vorbereiten. Meistens, also ich habe es immer früher so gemacht, weiß nicht, ob man es immer noch so macht, dass man eben die Hände dann eben schön faltet, auf den Bauch legt, weil sonst kriegt man es irgendwie danach
gar
nicht mehr weg. Und müsste
aber
dann,
irgendwann löst sich doch die Totenstarre wieder.
Das löst sich wieder, genau, das ist richtig. Aber ganz wichtig ist, wenn natürlich auch die Angehörigen noch kommen, denjenigen sehen wollen, wäre es natürlich schrecklich, wenn der Mund weit aufgerissen ist und die Augen sagen sie nochmal tschüss.
Und dann auch so versteifte Hände.
Genau, irgendwie. Dann haben sie eigentlich einen Schaden fürs Leben.
Ja,
weil, sorry, sowas willst du einfach nicht sehen.
Natürlich nicht.
Stell dir mal vor, so eine Fratze, die hier anstarrt. Und der Mann, genau.
Ist ja noch schön gelitten.
Genau. Und jetzt wird es aber so ein bisschen gruselig. Ne? Später am Abend kam dann der Nachtdienst.
Da klebte der Geist am Tesafilm. Wie bei Harry Potter.
Genau. Nee, das war nicht. Es war wirklich eine sehr erfahrene Krankenschwester, hat dann die Schicht übernommen. Also überhaupt nicht so eine Hokuspokus-Krankenschwester, spüre mich, die mit Birkenstockschuhen ankommt. Überhaupt nicht.
Ah.
Das will ich nochmal ganz klar sagen. Und das Erste, was sie mir dann sagte, war, Herr Meier ist gestorben. Und ich war dann überrascht, aber gut, weißt du, das kann ja immer
vielleicht
mal
passieren. Vielleicht hat sie irgendwo eine Akte gesehen oder so.
Irgendwas. Ja, geht eigentlich nicht, weil die Akte liegt ja auf dem Tisch.
Ja, klar, aber sie kam ja rein und hat es direkt gesagt.
Genau. Und dann fragte ich eher, woher sie es dann weiß. Und ihre Antwort war dann so ein bisschen krass für mich, weil sie dann ganz klar sagte, ich habe ihn unten am Eingang sitzen sehen. Ja, klar.
Ja,
also, du kennst mich ja. Ja, klar.
Genau. Woher weißt du das?
Aber dann erzählte mir sie auch wirklich so in ganz trockenem Zustand und es ist wirklich sehr realistisch, dass sie oft die Verstorbenen sehe. Manchmal liefen sie über den Gang, manchmal standen sie im Stationszimmer, manchmal saßen sie neben, eben auch am Haupteingang.
Mhm.
Und als ob sie darauf warteten, abgeholt zu werden. Sie beschrieb, dass die Toten in der Regel zufrieden aussehen oder lächelten, sehr ruhig waren. So eben dieses seelenruhige Lächeln auf dem Mund hatten.
Weiß ich
manchmal
nicht.
Waren sie aber auch unruhig und hatten Angst und wirkten sehr unruhig.
Mhm.
Aber sie würden so aussehen, wie sie in den Tod gegangen wären. Also das, was man ihnen anzieht, das haben sie dann auch im Tod an. Und neugierig, klar, weil ich dachte, okay, sie war jetzt nicht wirklich völlig normale völlig normale Frau. So wie du und ich.
Ja.
Wirklich, ungelogen. Neugierig fragte ich sie dann aber, was hatte denn der Herr Meier an? Weil ich brauchte ja irgendwie einen Beweis, nicht? Ja, Das konnte sie nicht wissen, dachte ich. Denn Herr Meier hatte viele Anzüge in verschiedenen Farben und Krawatten. Weißt du, früher war das ja so. Die haben ja alle noch immer sehr edel und toll. Ja,
schicker Anzug.
Richtig.
Schöne Krawatte dazu.
Genau. Und das konnte ich mir dann aussuchen. Und dann habe ich ihn an diesem Tag eben so einen blauen Anzug und eine rote Krawatte angezogen. Und diese Information hätte sie gar nicht wissen können.
Klar. Wusstest ja nur du.
Keine Chance, richtig.
Und abgeschlossen und Tesafilm vor der Tür.
Richtig, denn der Schlüssel war auch immer noch in meiner Kitteltasche. Mhm. Also wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass sie es irgendwie hätte sehen müssen. Natürlich, man weiß nie.
Klar.
Sie hätte vielleicht Bestattungsinstitut anrufen können oder
aber
so.
Aber ich meine, er war ja noch in dem Zimmer drin.
Richtig.
Durchs Fenster? Erdgeschoss?
Nein, ich warte, das war 6., 7., 8. Stock.
Ah, okay.
Also ging nicht. Also, außer sie hätte eine Drohne gehabt. Aber der war ja schon weg. Ah. Es wäre gar nicht gegangen.
Ja.
Er wurde ja abgeholt.
Ach so.
Ja, okay. Der wurde abgeholt. Wie gesagt, die Krankenschwester, habe ich dir erzählt, war eine super kluge, ruhige Frau. Die war wirklich eine exzellente Pflegerin. Sah mich an und sagte, doch, er sitzt unten und wartet ganz ruhig. Er trägt, und jetzt kommt's, er trägt einen blauen Anzug und eine rote Krawatte.
Oh, das ist gruselig.
Und sie fragte mich, warum ich ihnen noch die rote Krawatte angezogen habe. Und ich so, ja, keine Ahnung. Weil ich das schön fand. Jedenfalls habe ich das gemacht. Und dann sagte sie aber noch so zum Schluss, hey, Herr Meier sieht wirklich zufrieden aus, er wirkte glücklich, jetzt gehen zu können. Wie gesagt, so wie auf so einer Wartebank, als wenn einer kommt, der Tod.
Bus.
Ja, vielleicht der Tod, weißt, und holt die Leute ab. Dann fragte ich so, komm, lass uns runtergehen.
Ja.
Ich wollte das unbedingt aussehen.
Ja, klar.
Weil du weißt ja, ich bin dann auch...
Ja.
Ich sage ja nicht, du lügst. Das würde ich niemals... Aber ich brauche auch einen Beweis.
Ja.
Und den hatte ich einfach nicht. Und wir sind dann runtergegangen. Und dann habe ich sie gefragt, sitzt er noch da? Und sie so, nein, er ist gegangen.
Ah.
Ja.
Aber gut, das ist echt gruselig. Also mit dem Anziehen und so... Aber vielleicht, es muss eine Erklärung dafür geben.
Ich denke auch. Aber ich habe wirklich bis heute keine Erklärung gefunden. Und weil sie eben nicht... so eine krasse Psychofrau war, habe ich ihr das irgendwie auch geglaubt.
Ja.
Und ich habe mich dann auch oft, wenn dann jemand gestorben ist, dachte, okay, ich will das jetzt aussehen. Mhm. Aber ich glaube, mein Kopf wäre wahrscheinlich gar nicht dafür bereit.
Kann sein,
habe mich dann, wenn jemand verstorben ist, habe mich dann hingesetzt, war dann alleine im Zimmer, habe mich hingesetzt und habe dann geguckt, ob da irgendwie ein Licht kommt oder ein Luftzug oder
Nebel aus dem Körper, Seele raus.
Nix, es ist einfach nix gewesen. Also ich habe nie wirklich irgendwas entweichen sehen. Das Einzige, was du siehst, wenn jemand geht, du siehst das an seinem Gesicht, so das typische Dreieck, Nase, Mund, das fällt dann ein, das wird sehr grau und weiß. Das siehst du und du spürst natürlich so diesen letzten Atemzug, der dann so ein
Pfff,
das spürst du noch. Aber ansonsten spürst du eigentlich nichts.
Ja. Krass.
Aber diese Erfahrung habe ich bis heute wirklich nicht vergessen. Der Mann mit der roten Krawatte, seit diesem Tag lache ich auch nicht mehr, wenn jemand darüber redet.
Klar.
Ich habe, wie gesagt, nie einen gesehen und deshalb mache ich da auch keinen Witz drüber oder sage, es ist schwachsinnig, was man erzählt.
Klar.
Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin einfach nicht der Mensch, der so eine Erfahrung machen wird.
Das ist so ungreifbar und man glaubt da halt auch irgendwie aus Prinzip nicht dran, weil man es nicht beweisen kann.
Ja.
Ne? So, dass ich glaube, wir sind da nicht der richtige Typ für.
Und selbst auch die Geschichte, die mir zu Hause passiert ist.
Stimmt, ja.
Und da sind ja wirklich viele Leute, meine Familie, ich weiß noch, mein Sohn Gianluca, du hörst das bestimmt auch. Wir haben das immer wieder mitgekriegt, dass da was war, aber ich habe da nie dran geglaubt.
Nee.
Und wenn selbst wenn die Katze miaut und gefaucht hat in eine Ecke, wo nichts war, das ist irgendwie für mich nicht sichtbar.
Mhm.
Ja. Deshalb würde ich heute abschließen...
Mit
glaubt oder glaubt nicht.
Genau, aber so Geschichten würde ich wirklich interessant finden. Also Leute, wenn ihr irgendwelche krassen, coolen, gruseligen Geistergeschichten habt oder...
Paranormale Geschichten.
Ja, irgendwie sowas, was ihr nicht erklären könnt oder auch, vielleicht könnt ihr es auch erklären, vielleicht habt ihr dafür...
Beweise?
Beweise wäre natürlich cool.
Vielleicht könnt ihr uns bekehren, echt?
Ja. So eine,
weil ich wäre offen dafür zu glauben, ich brauche einfach einen Beweis.
Ja.
Und das muss jetzt nicht in meinem Schlafzimmer nachts um 0 Uhr
Geist
rum.
Nee, da muss mir das auch.
Kann ich verzichten.
Muss mir so auch keiner beweisen, aber vielleicht mal so in so ein Spukhaus oder so.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
So ist ja geil.
Irgendwie. Aber ich glaube, wir sind dann jetzt fertig mit unserer Geschichte. Viele gehen jetzt in die Ferien. Wir wünschen euch Happy Holidays.
Schöne Sommerferien.
Und wir sagen Cheers.
Cheers.
Bis zum nächsten Mal.
In 2 Wochen.
Cheers.
So.
Da wird nichts aufgenommen.
Doch, jetzt.
Aber da ist nichts rot. Blau.
Doch, da ist doch was rot.
Ah, jetzt.
Jetzt. Ah, so. Hä? Jetzt weiß ich, was du meinst.